Die Radio Wissen. Update.
Tsipras ist ein junger Mann, dem wir vertraut haben. Ich glaube, da braut sich etwas zusammen. Ich denke, wir werden keine Regierungsmehrheit bekommen. Ich glaube nicht, dass die Parteien zusammenarbeiten werden. Wir werden am Ende jeden Tag Wahlen haben. Das ist für das Land gefährlich.
Griechenland steht schon wieder vor Neuwahlen. Diesen Rentner macht das große Sorgen und auch die Opposition, die konservative Neodemokratia, schimpft, dass Ministerpräsident Alexis Tsipras nicht gleich hätte zurücktreten müssen. Aber nicht überall sind die Reaktionen so heftig. Schließlich könnten Neuwahlen Griechenland auch mehr Stabilität bringen. Das ist ein Thema in unserem Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Ich sehe es als meine Aufgabe an, alles zu tun, um die Verpflichtungen, die wir mit dem Abkommen mit den Geldgebern übernommen haben und die nun in Kraft gesetzt werden, nicht zu gefährden. Wir werden unsere Verpflichtungen in Gänze erfüllen.
Der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos will nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Alexis Tsipras beruhigen. Die internationalen Geldgeber sollen sich keine Sorgen machen, auch wenn der Rücktritt schon wieder für Unruhe sorgt. Und das alles kurz nachdem endlich neue Hilfen und Sparmaßnahmen für Griechenland unter Dach und Fach waren. Allerdings sind offenbar nicht nur die Griechen, sondern auch viele europäische Partner Neuwahlen in Griechenland inzwischen gewohnt. Die Bundesregierung mahnt zwar, dass die Verträge weiter umgesetzt werden müssen.
Getroffene Vereinbarungen gelten, auch über Wahltage hinaus, auch über mögliche Neubesetzungen von Regierungen hinaus.
Ansonsten sind die Reaktionen aber eher gelassen. Der Europaabgeordnete Elmar Brok meinte im ZDF sogar, besser früher Neuwahlen als später.
Ich finde gut, dass die Wahlen jetzt stattfinden, relativ schnell, weil wir dann sehen, bevor die Überprüfung im Oktober kommt, wie es weitergeht, dass wir dann Klarheit haben. Und zwar für einen längeren Zeitraum Klarheit haben.
Im Oktober überprüfen die internationalen Geldgeber, wie weit die Griechen mit den versprochenen Reformen sind. Ministerpräsident Tsipras will mit den Neuwahlen wieder eine stabile Mehrheit im griechischen Parlament bekommen. Der linke Flügel seiner Syriza-Partei steht nämlich schon lange nicht mehr hinter ihm und hat auch gegen das neue Hilfspaket und die Sparmaßnahmen gestimmt. Jetzt haben sich 25 Abgeordnete abgespalten zu einer eigenen Fraktion im Parlament. Sie sind dort gerade die drittstärkste Kraft und wollen auch eine neue Partei gründen. Unser Griechenland-Experte Thomas Bormann erklärt, was die Gruppe Volkseinheit will.
Sie sind dafür, dass Griechenland aus der Eurozone austritt und die Drachme wieder einführt. Das aber wollen nur wenige Menschen in Griechenland und deshalb wird diese Partei wohl eine Splitterpartei bleiben. Die Syriza-Fraktion ist jetzt also um diese 25 Abweichler geschrumpft und Syriza-Chef Alexis Tsipras hofft, dass Syriza ohne diese Abweichler noch mehr den Nerv der Bevölkerung trifft, dass er also mit seiner Linkspartei Syriza aus den vorgezogenen Wahlen als Sieger hervorgeht.
Das könnte klappen. Syriza lag in Umfragen im Juli nämlich bei 34% und das, obwohl Tsipras sein Wahlversprechen vom letzten Mal gebrochen hat und in Griechenland jetzt doch weiter hart gespart wird. Thomas Bormann, warum nehmen die Leute ihm das nicht übel?
Viele Griechen haben den Eindruck, Tsipras hat aus den Verhandlungen so viel rausgeholt wie möglich. Deshalb sind sie bereit, ihm jetzt noch einmal den Rücken zu stärken. Wenn er dann wirklich wiedergewählt wird mit großer Mehrheit, so hoffen seine Anhänger, dann kann er eine Regierung anführen, die das Land tatsächlich 4 Jahre lang regieren kann. Eine Regierung, die für Stabilität sorgt und die das Land dann auch aus der Krise rausführt. Diese Hoffnung, die lässt viele Griechen etwas skeptisch sagen. Na gut, dann gehen wir eben nochmal wählen.
Und das könnte schon in ein paar Wochen soweit sein. Als Wahltermin wird der 20. September gehandelt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Noch eine linke Partei in Griechenland. Das wird auch im Netz diskutiert. User andererseits findet die Abspaltung der 25 Linken konsequent und transparent und schreibt bei tagesschau.de: Ich bin sicher, dass das der Syriza-Partei und dem Ministerpräsidenten Tsipras bei der nächsten Wahl zugutekommt. User Frank schreibt dagegen: Na, hoffentlich bekommt Tsipras bei der Wahl, was er verdient. Wer sich erst als linker Retter hinstellt und sich dann zum Helfer von Finanzverbrechern macht und sein Volk verrät, gehört weg. Dann drücke ich mal der neuen griechischen Linken die Daumen, dass sie einen überragenden Sieg holen, genau wie der Linken in Spanien. Denn ansonsten kann ja bloß die Morgenröte gewinnen, da alle anderen verheizt sind und das wäre schlimm. Spion Lemon sieht die neue Linke eher kritisch. Er meint, und alles beginnt von vorne. Nachdem sich Tsipras als Neoliberaler geoutet hat, der seine Partei und sein Volk hintergangen hat, wird nun der nächste Heilsbringer in Griechenland alles versprechen und nichts halten. Unterschriebene Verträge werden neu verhandelt und. Und Bex 0815 schreibt bei Spiegel Online: Bei so vielen Einheitsparteien in Griechenland fällt mir langsam nur noch das Leben des Brian ein. Volksfront von Judäa. Da kann sich jetzt langsam echt jeder seine Einheitspartei herauspicken, die ihm passt.
Was sonst noch wichtig war?
Ich frage die mazedonische Regierung, warum darf ich nicht in ihr Land? Warum? Wir wollen doch nicht in Mazedonien leben. Wir wollen nur durch. Nur das.
Wie dieser Syrer sitzen an der Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland tausende Menschen fest und fordern, dass sie durchgelassen werden. Die mazedonische Regierung hatte die Grenze gestern größtenteils dicht gemacht. Offenbar wird die Lage dort im Niemandsland immer chaotischer. Die Polizei hat Medienberichten zufolge zuerst hunderte Menschen in Richtung Griechenland zurückgedrängt und auch Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. Dann haben sich die Sicherheitskräfte zurückgezogen und mehrere hundert Menschen haben die Grenze nach Mazedonien überquert. Einer der Flüchtlinge sagte, dass niemand sie aufgehalten hat. Die humanitäre Lage für die Flüchtlinge im Grenzgebiet ist schwierig. Hilfsorganisationen versorgen sie mit Lebensmitteln, aber die werden immer knapper, sagt einer der Organisatoren.
Wir verteilen jetzt nur noch an die Bedürftigsten, wie Mütter, Kinder, Schwangere und ältere Leute. Falls etwas übrig bleibt, bekommen auch jüngere und gesündere Migranten etwas.
Mazedonien ist eines der Hauptdurchreiseländer für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika in die Europäische Union geworden. Allein im Grenzort Gevgelija sind im Juli 50.000 Menschen angekommen. Seit gestern gilt in Mazedonien wegen der vielen Flüchtlinge der Ausnahmezustand. Neben der Polizei ist jetzt auch das Militär im Einsatz, um die Grenzen abzuriegeln. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert von der mazedonischen Regierung, den Flüchtlingen lieber zu helfen. Der mazedonische Sicherheitsexperte Tirpis Zojanowski verteidigt die Regierung dagegen.
Das ist ein Problem, das Mazedonien nicht alleine lösen kann. Es ist ein unglücklicher Zufall, dass sich Mazedonien auf der Route befindet, durch die illegale Wege der Migration führen. Aber gerade jetzt kann der Staat ja zeigen, dass er etwas unternehmen kann. Man braucht aber mehr Zeit, mehr Maßnahmen und mehr Mittel.
Das Thema könnte auch bei der Westbalkan-Konferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin nächste Woche auf den Tisch kommen. Eigentlich geht es dabei aber um die vielen Flüchtlinge, die aus den Balkanländern selbst stammen und nach Deutschland kommen. Zwischen Nordkorea und Südkorea gibt es neue Spannungen. Nordkorea hat seine Armee in Kampfbereitschaft versetzt und den Süden aufgefordert, Propagandalautsprecher an der Grenze bis morgen Nachmittag abzustellen. Die südkoreanische Regierung rechnet nach eigenen Angaben damit, dass der Norden einige der Lautsprecher beschießen wird und hat Anwohner in Sicherheit gebracht. Gestern hatten nordkoreanische Soldaten 4 Granaten in den Süden gefeuert. Südkorea schoss mit 29 Granaten zurück. Nach offiziellen Angaben richteten sie alle keinen Schaden an, was darauf hindeutet, dass es nur Warnschüsse waren. Nicht nur in Griechenland gibt es Neuwahlen, auch in der Türkei. Dort war die Regierungsbildung nach den Wahlen im Juni gescheitert. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Termin jetzt den 1. November festgelegt. Seine Partei, AKP, hatte bei den letzten Wahlen die absolute Mehrheit verloren. Die könnte sie bei den Neuwahlen Umfragen zufolge aber wieder zurückholen. Offenbar begrüßen viele Türken den harten Kurs der AKP gegen die verbotene Kurdenorganisation PKK. Davon ist in Deutschland wieder mehr zu hören. Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass letztes Jahr so viele Kinder geboren wurden wie seit 2002 nicht mehr. Insgesamt waren es 715.000 Babys, fast 5% mehr als im Jahr davor. Auch geheiratet wurde wieder mehr, rund 390 Paare, eine Steigerung von 3%. Mehr Familien, mehr Babys. Den demografischen Wandel hält das allerdings auch nicht auf. Auch 2014 sind in Deutschland wieder mehr Menschen gestorben, als neue geboren wurden.
Und sonst in der Welt?
Dass bei den Explosionen im chinesischen Tianjin giftige Chemikalien ausgetreten sind, ist inzwischen bekannt. Gestern hatte das staatliche Umweltamt im Sperrbezirk rund um den Unglücksort hohe Natriumcyanidwerte im Wasser gefunden. Der Stoff kann beim Einatmen oder beim Kontakt mit der Haut tödlich sein. Der nahe Fluss Hai soll laut den Behörden nicht betroffen sein, trotzdem wurden dort tausende tote Fische ans Ufer geschwemmt. Bilder davon wurden in sozialen Netzwerken geteilt. Ein lokaler Behördensprecher meinte dazu, massenhaft tote Fische seien in der Region im Sommer nichts Ungewöhnliches. Seinen Worten nach liegt das an der generell miesen Wasserqualität. Im Nordosten Nigerias flüchten viele Menschen vor der Terrorgruppe Boko Haram. Aber wohin sollen sie gehen? Das Nachbarland Tschad hat vor kurzem damit gedroht, Flüchtlinge wieder auszuweisen. Und auch im Norden Kameruns sind die Lager überfüllt. Ärzte ohne Grenzen hat erklärt, dass dort Zehntausende Nigerianer dringend Hilfe brauchen. Dazu kommen 10.000 Einheimische, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden. Laut der Organisation sind viele Kinder unterernährt, Malaria breitet sich aus und die Cholera könnte folgen. Sauberes Trinkwasser sei knapp. Boko Haram hat zeitweise im Nordosten Nigerias ein Gebiet von der Größe Belgiens kontrolliert. Derzeit kämpfen Armeen aus 4 Ländern gegen die Islamisten. Eigentlich sollten in Italien die Zeiten vorbei sein, in denen die Mafia-Clans ungestört walten konnten. Dass das nicht so ist, hat die Beerdigung von Vittorio Casamonica eindrucksvoll gezeigt. Der Chef eines Drogenclans in Rom wurde gestern ganz im Stil des Paten beerdigt. Der Sarg wurde mit einer schwarzen Pferdekutsche zur Kirche gebracht und ein Hubschrauber warf Rosenblätter über der Trauergemeinde ab. Politiker in Rom sind empört. Innenminister Angelino Alfano forderte laut der Zeitung La Repubblica einen Bericht zu der Beerdigung. Auch der Bürgermeister Roms sprach von einer nicht hinnehmbaren Mafia-Botschaft. Der Pfarrer, der die Messe zur Beerdigung gelesen hat, will von dem Spektakel vor seiner Kirche nichts mitbekommen haben.
Wissensnachrichten.
Bei HIV will man lieber früher als später wissen, ob man sich angesteckt hat. Den Test dazu, den kann man jetzt schon viel früher machen lassen als sonst, nämlich 6 Wochen, nachdem man zum Beispiel ungeschützten Sex hatte. Früher mussten Betroffene 12 Wochen warten. Veronika von Borries aus den Wissensnachrichten, warum gibt es jetzt diese Änderung?
Ja, also es handelt sich im Prinzip nur um eine Änderung der Richtlinien. Deutschland folgte einer Empfehlung der EU. Die hat sich schon letztes Jahr für diese 6-Wochen-Frist ausgesprochen. Den Test an sich, den gibt es schon länger, seit Ende der 90er Jahre.
Aber warum passiert das erst jetzt? Die Tests, die gibt es ja schon viel länger.
Ja, mit den 12 Wochen, die vorher galten als Frist, da wollte man auf Nummer sicher gehen. Also lieber später testen und damit auch sicher sein, dass man ein richtiges Ergebnis bekommt. Denn was man absolut verhindern will, ist ein sogenanntes falsch-negatives Ergebnis. Also dass der Test sagt, du hast kein HIV, aber in Wirklichkeit ist man eben doch infiziert. Also hat man relativ lange ausprobiert, bis man sich sicher war. Der Test liefert auch nach 6 Wochen gute Ergebnisse.
Was wird denn da genau getestet?
Also vereinfacht wird mit dem Test nach 2 Sachen gesucht. Erstens nach Eiweißen, die das HIV-Virus im Blut hinterlässt. Die findet man vor allem in den ersten 4 Wochen nach der Infektion. Und zweitens nach Antikörpern, die das Immunsystem bildet. Die entstehen ein bisschen später, weil das Immunsystem ein bisschen Zeit braucht, um den Eindringling dann zu erkennen.
Und gilt diese neue Frist für Tests denn jetzt für alle Fälle? Also liefert der Test immer nach 6 Wochen sicheres Ergebnis?
Also in den allermeisten Fällen schon. Es gibt aber ein ganz paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn man sich mit dem HIV-Virus angesteckt hat, das vor allem in Westafrika grassiert. Das ist etwas anders gestrickt als das HIV-Virus hierzulande. Da liefert der Test tatsächlich erst nach 12 Wochen ein zuverlässiges Ergebnis. Und auch Menschen, die Medikamente nehmen zur Unterdrückung der Immunabwehr, also zum Beispiel nach einer Organtransplantation, die sollten mit dem Test 12 Wochen warten, damit sie ein richtig gutes Ergebnis bekommen.
Anderes Thema, die Killer-Zucchini. Da hat ein Mann sich an einer Zucchini tödlich vergiftet, die er von einem Hobbygärtner geschenkt bekam. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, also diese Zucchini, die der Rentner da gegessen hat, die war tatsächlich vergiftet. Sie enthielt Cucurbitazin. Das kommt nicht nur in Zucchini vor, sondern bei all ihren Verwandten, den Kürbisgewächsen, also Gurken, Kürbissen und Melonen. Und das ist ein Stoff, der schmeckt bitter und mit dem schützt die Pflanze sich vor Fressfeinden. Wir Menschen haben sie deshalb eigentlich aus unseren Gemüsesorten rausgezüchtet.
Jetzt war in dieser Zucchini doch dieses Cucurbitazin ja drin. Wie ist es da reingekommen?
Das Hauptproblem in diesem Fall war, dass der Gärtner diese Zucchini aus Samen angezogen hat, die er selbst gezüchtet hat. Er hat also wahrscheinlich letztes Jahr eine Zucchini genommen, da die Samen rausgekratzt und die dann im nächsten Jahr wieder ausgesät.
Und mit diesen Samen war was nicht in Ordnung?
Ja, eine Möglichkeit ist, dass die Zucchini-Pflanze vom letzten Jahr mit den Pollen von einem Zierkürbis befruchtet wurde. Die beiden Pflanzen sind ja eng verwandt und weil Zierkürbisse nicht gegessen werden, sondern nur zur Deko da sind, wurde bei denen eben dieses Cucurbitazin nicht rausgezüchtet.
Das heißt, der Zierkürbis kann also seine Eigenschaft, dieses Gift zu bilden, vererbt haben.
Genau. Und als dann im nächsten Jahr aus den Samen von dieser Kreuzung eine Zucchini-Pflanze wuchs, da hat die eben in ihren Früchten dann diesen Bitterstoff gebildet.
Auch in unserer letzten Meldung geht es um den Tod und zwar ziemlich grausig.
Ja, denn mitten in Mexiko-Stadt haben Archäologen eine Mauer aus Menschenschädeln gefunden. Den Forschern zufolge ist die Mauer etwa 34 Meter lang und fast 1,5 Meter hoch. Sie stammt aus der Aztekenzeit und ist jetzt bei Ausgrabungen gegenüber vom größten Aztekentempel in der Nähe des Zocalo-Platzes entdeckt worden. Die Schädel stammen offenbar hauptsächlich von jungen Männern. Vor der Eroberung durch die Spanier im 16. Jahrhundert waren Menschenopfer bei vielen Völkern in Mittelamerika üblich. Gefangene Krieger aus Nachbardörfern wurden den Göttern geopfert. geopfert und ihre Schädel dann oft zur Schau gestellt.
Gruselig. Danke, Veronika.
Wetter.
Der Abend macht dem Sommer alle Ehre mit viel Sonne und kaum Wolken. Nur ganz im Südosten von Bayern kann es nass werden. In der Nacht kühlt es sich dann ordentlich ab auf 16 bis 8 Grad. Auch das Wochenende wird schön. Morgen gibt's Sonne satt bei maximal 23 bis 30 Grad. Erst am Sonntagabend kann es dann nass werden. Von Westen her kommen Gewitterwolken und regnen sich ab.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.